Hier ist was los, Apostelgeschichte. Ich glaube, dass ein Hauskreis unter uns ganz besonders aufgehorcht hat. Na klar, der Kleiber Hauskreis, weil ich habe gesagt, ich würde euch gerne mal besuchen kommen. Und da kam dann die Gegenfrage, ja, bringst du denn was mit, irgendwie was Vorbereitetes oder so? Ich dachte, nö, oder so, mal sehen, mal gucken, was denn los bei euch. Und die sagten, ja, wir sind gerade fertig damit, den Propheten Jeremia zu lesen. Also die haben tatsächlich die 52 langen Kapitel Jeremia gelesen und sind durch. Das ist Grund zum Feiern, denke ich, weil das für eine Gruppe schon ein Abschnitt ist. Was? Nö, nix, okay. Wortmeldung zurückgezogen. Naja, aber was haben sie sich jetzt vorgenommen? Die haben sich was ganz Tolles vorgenommen. Sie wollen die Apostelgeschichte miteinander lesen. Die Apostelgeschichte, eine Perle. Und dann haben wir so, ich habe gesagt, ich habe auch ein bisschen so Material für Gruppen liegen, für Apostelgeschichte bringe ich gerne mit. Könnt ihr auch erstmal so ausleihen für euch, vielleicht ist es für euch eine Hilfe. Und das sei auch nochmal allen Hauskreisen gesagt, wenn ihr irgendwie Unterstützung braucht, auch in Form von Materialien, kommt auf mich zu. Ich habe ganz viel Materialien für Gespräche, dann helfe ich sehr, sehr gerne. Ich sollte also morgen eine kleine Einleitung geben. Das mache ich hiermit mit der Predigt schon mal eine kleine Voreinleitung. Die richtige Einleitung kommt dann am Mittwoch in der Bibelstunde. Und es sei auch gesagt, ab Donnerstag bin ich dann weg. Nicht, weil ich erschöpft bin von so viel Apostelgeschichte, sondern weil ich auf der Bundeskonferenz bin als euer Abgeordneter in Kassel. Also Bundeskonferenz unserer Kirche, unseres Gemeindebundes. Ja, Apostelgeschichte. Wie der Titel Apostelgeschichte schon sagt, hier dürfen wir eine Erwartung haben. Geschichte kommt ja von, hier geschieht etwas. Hier passiert etwas. Hier ist etwas los. Deswegen war für mich in der Schule auch immer Geschichte mein Lieblingsfach. Ich hatte immer die Erwartung, da passiert was. Und richtig, es passierte was. Da hauten die Ritter aufeinander. Ich fand das immer ganz toll, so Geschichte. Und Römer und alles. Und in der Tat ist die Apostelgeschichte ein spannendes Buch, weil hier geschieht etwas. Nun ist es nicht nur Geschichte, es ist auch Apostelgeschichte. Und das ist etwas irreführend, wenn es Apostelgeschichte heißt. Übrigens ist dieser Name nicht eigentlich Teil des Buches, sondern das ist eine Überschrift, die man diesem Buch später gegeben hat. Also hier dürfen wir ein bisschen rumkritteln. Weil bei Apostelgeschichte denken wir, aha, vielleicht wissen wir noch, es hat 12 Apostel gegeben. Also, was die 12 Apostel so erlebt haben und gemacht haben. Darum geht's hier in dem Buch. Stimmt aber nicht, weil es kommen gar nicht so viele Apostel vor. Wir werden sehen, da kommt an ein, zwei Stellen der Apostel Jakobus vor. Dann kommt an den gleichen Stellen auch der Apostel Johannes vor. Dann kommt der Petrus an einigen mehr Stellen vor und ganz viel, eigentlich die hauptmenschliche Hauptperson der Apostelgeschichte ist der Paulus. Der begleitet uns. Wir werden Zeugen seiner Missionsreisen und all der Gefahren, die er erlebt hat. Also könnte man sagen, vielleicht Paulus' Geschichte? Aber nein, wenn wir durch die Oberfläche hindurchstoßen, eigentlich geht es darum, wie Gott mit nichts außer 12 Leuten, die gar nicht so viel darstellen, einfache Männer, die Welt verändert. Die Welt, die, das merkt man ganz schnell, wenn man die Apostelgeschichte aufschlägt, total feindlich ist. Die diese Jesusbewegung abstößt. Die Ressourcen, die diese 12 hatten, waren winzig. Die Aussichten waren düster und trotzdem ist die gesamte östliche Mittelmeerwelt am Ende der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist etwa so 30 Jahre, werden hier abgebildet, ist die östliche Mittelmeerwelt von Griechenland über die heutige Türkei bis runter nach Palästina mit einem Netzwerk von Gemeinden überzogen. Die Apostelgeschichte ist nicht nur spannend, die Apostelgeschichte ist auch sehr notwendig. Sie füllt nämlich die Lücke zwischen den Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und den Briefen, Römerbrief, 1. 2. Korinther und so weiter. Wenn wir die Apostelgeschichte nicht hätten, dann würden wir denken, nachdem wir mit dem Johannesevangelium abgeschlossen haben und wir fangen an mit Römerbrief, in welchem Film bin ich hier eigentlich? Ich verstehe gar nichts mehr. In den Evangelien, die hören damit auf, dass ein paar jüdische Männer und Frauen sich darüber unterhalten, wann Jesus wiederkommt. Und der Römerbrief, der fängt damit an, dass ein total unbekannter Apostel an eine christliche Gemeinde in Rom schreibt. Also die Verbindung ist erstmal gar nicht herzukriegen. Diese Verbindung stellt die Apostelgeschichte her. Vers 1 bis 14 ist die Einleitung der Apostelgeschichte. Wir erfahren hier, welche Strategie Jesus hat, um die Welt zu verändern. Wir erfahren etwas von seinem Plan. Diesen Plan hatten die Jünger begreiflicherweise noch nicht. Manchmal haben Christen einen Minderwertigkeitskomplex. Das sei mal denen hier unter uns gesagt, die nicht unbedingt von sich selber sagen, sie sind so die überzeugten Christen. Christen haben manchmal einen Minderwertigkeitskomplex, weil ihnen gesagt wird von außen, Gemeinde ist uninteressant, ist irrelevant, ist langweilig. Jesus ist in diesem Punkt total anderer Meinung. Seine Gemeinde ist die wichtigste Körperschaft in der Welt. Nicht, weil sie besonders viel hermacht von sich, weil sie besonders viel politische Macht hat, oder weil sie ständig in der Zeitung präsent ist, sondern weil sie sein Werkzeug ist, um die Welt zu verändern. Wer Gott sucht, erfährt, wie er heute 2000 Jahre danach Jesus begegnen kann. Ich gehe diese 14 Verse Vers für Vers durch. Also ziemlich ungewöhnlich eigentlich. Meistens geht's nach Themen, aber jetzt geht's nach Versen. Zunächst mal die Verse 1 bis 2, wo der Lukas, der Verfasser, schreibt, den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Also wir erfahren, oder es sei euch gesagt, wer der Verfasser ist, das ist Lukas. Lukas ist auch der Verfasser des Lukas-Evangeliums, logisch. Er ist der einzige Nicht-Jude, der zur Bibel beigetragen hat. Sonst alles Juden. Der einzige. Er war von Beruf Arzt. Und er war ein ganz enger Reisegefährte von Paulus, hat vieles mit ihm gemeinsam erlebt, ist mit ihm durch dick und dünn gegangen. Und er ist, wie gesagt, Verfasser des Lukas-Evangeliums. Das ist der erste Bericht, was hier in Vers 1 steht, den ersten Bericht. Damit ist das Lukas-Evangelium gemeint. Und dieses Buch ist genau wie das Lukas-Evangelium einem gewissen Theophilus gewidmet. Theophilus taucht sonst in der Bibel nicht auf. Theophilus, die Griechen unter uns wissen, was das bedeutet, Gottlieb. Theophilus ist der griechische Name für Gottlieb. Und ich hoffe, dass ganz viele Gottliebs unter uns sind, also die Gott lieb haben. Für die ist dieses Buch, für Leute, die Gott lieb haben. Der erste Bericht des Lukas-Evangeliums, sein Thema war Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes, der ein Mensch geworden ist und der sucht, was verloren ist und der gesund macht, was krank ist. Da ist der Lukas ganz Arzt, da interessiert er sich gerade dafür und berichtet das. Er, Gott in Menschengestalt, und so heißt es hier, fing an zu tun und zu lehren. Da lesen wir ganz schnell drüber hin, aber ich meine, das sollten wir ganz ernst nehmen. Er fing an zu tun und zu lehren. Das ist auffällig. Daraus folgt, dass der zweite Bericht, die Apostelgeschichte, ja die Fortsetzung von dem ist, was Jesus schon im Lukas-Evangelium getan hat. Wie kann das sein, denken wir? Jesus ist doch weg. Aber so ist es gemeint. Jesus hat in den Evangelien nur angefangen zu tun und zu lehren. Also ist die Apostelgeschichte eigentlich nicht Apostelgeschichte, sondern genau genommen Jesusgeschichte. Er setzte fort zu tun und zu lehren. Mehr noch, das, was nach Himmelfahrt passiert ist, ist die Fortsetzung von dem, was Jesus anfing zu tun und zu lehren. In den Evangelien, da macht Jesus das, was er macht, in Menschengestalt. Wir wissen nicht, wie er ausgesehen hat, aber ich denke mal, er sah nicht so furchtbar ungewöhnlich aus. Ein gewöhnlicher Mensch, aber der Sohn Gottes. Hier wirkt er auch in Menschengestalt, aber eben im Leib von Männern und Frauen, im Leib der Gemeinde. Übrigens heißt es später in den Briefen, wird die Gemeinde so tatsächlich genannt. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Das bedeutet, in Form der Gemeinde ist Jesus präsent in dieser Welt. Er lebt in ihnen. Das ist mit einem Fremdwort Inkarnation. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Nicht Reinkarnation, sondern Inkarnation. Gott wird Fleisch. Gott wird Mensch. Das passiert an Weihnachten, passiert aber auch Pfingsten. Das ist die Strategie, wie Gott die Welt verändert. Gottes Botschaft wird Mensch. Er nimmt seine Botschaft und wickelt sie in Mensch ein. Wenn Gott seine Botschaft für die Welt in Menschengestalt kleidet, dann platziert er sie da, wo sie hin soll. Wenn ihr Jesus kennt, wenn ihr mit seinem Geist erfüllt seid, dann seid ihr ein Stück Gottes Botschaft an die Welt. Keine Minderwertigkeitskomplexe. Absolut kein Grund dazu. Wenn ich hier stehe, dann denke ich manchmal, meine Worte sind wie Wasser. Aber ich rechne damit, dass Jesus dieses Wasser in Wein verwandelt. So wie wir es im Lied ausgedrückt haben. Du verwandelst Wasser in Wein. Als wir das gesungen haben, dachte ich so, boah, das will ich jetzt mal erwarten, dass er deine Worte wirklich von Wasser in Wein verwandelt. Das ist die Macht, die die Gemeinde hat. Nicht nur Pastoren, die ganze Gemeinde hat diese Macht. Die Apostelgeschichte ist darum ein unvollendetes Buch. Das merkt man auch, wenn man das liest. Man ist bei Kapitel 28 angekommen. Jetzt denkt man, jetzt muss so ein Crescendo kommen, so ein toller Abschluss, so ein Happy End und dann vielleicht ja Ende der Vorstellung oder so etwas. Ganz im Gegenteil. Ganz abrupt endet die Apostelgeschichte in Kapitel 28, dass der Apostel Paulus in Untersuchungshaft in Rom in einer gemieteten Wohnung lebt. Dann ist Schluss. Fortsetzung folgt. Wir schreiben heute die 21. Folge, den 21. Band der Apostelgeschichte als Gemeinde. Vielleicht ist es der letzte Band. Das wissen wir nicht. Könnte sein. Wie kann das sein, dass Jesus in Menschen lebendig ist? Wie kann das sein, dass das stimmt, was er sagt? Wer euch hört, der hört mich, sagt er nämlich zu den Aposteln. Hier vier Punkte dazu, weil er auferstanden ist. Ich lese weiter. Ihnen erwies er sich, also Jesus, den Jüngern, auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Das ist also kirchenkalendermäßig die Zeit zwischen Ostern und Himmelfahrt, 40 Tage. Und als er mit ihnen zusammen war, also 40 Tage nach Ostern, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen. Die zentrale Tatsache des christlichen Glaubens, der Kern der Botschaft, Evangelium ist, Jesus lebt. Das macht den 1000 Kilometer Abstand aus zu jeder anderen Richtung, zu jeder anderen Philosophie, zu jeder anderen Religion. Ich bin nicht interessiert an einem Messias, der nicht von den Toten auferstanden ist. So ein Messias ist überflüssig. Jesus ist auferstanden. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig durch viele sichere Kennzeichen, steht hier. Das griechische Wort für Kennzeichen bedeutet unbezweifelbares Zeichen. Ein Zeichen, das unwiderleglich ist. Wenn ihr zu die Jüngeren unter euch vielleicht zum Aldi gehen und ihr kauft eine Flasche Wein und ihr seht vielleicht ein bisschen jünger aus als 18 oder zweifelbar, weiß man nicht so genau, ihr legt es aufs Band, dann hört ihr so ein Zeichen, da piept es irgendwie. Und das ist das Zeichen für den Kassierer, die Kassiererin, mal genau hinzuschauen, wer ist das, der diese Flasche kauft. Und wenn ihr den Kassierer erwartungsfroh anschaut und ihr ihm sagt, ja, sehen Sie nicht, ich bin 18, dann grinst er vielleicht genauso erwartungsfroh zurück und sagt, tut mir leid, das ist mir jetzt aber gar nicht so sicher. Ja, kein Problem, ihr zückt euren Personalausweis und da steht euer Geburtsdatum drin. Der Personalausweis ist das unbezweifelbare Kennzeichen. Und so gibt Jesus ein unbezweifelbares Kennzeichen, dass er auferstanden ist. Es ist keine Halluzination gewesen. Er gibt ein Zeichen, das restlos überzeugt, wie die Genanalyse bei einem Vaterschaftstest. Diese Zeichen fallen in zwei Kategorien. Erstens, er erschien unter ihnen 40 Tage lang. Sie sahen ihn immer wieder mit den Augen. Das kann keine Halluzination gewesen sein. Und zweitens, er redete mit ihnen über das Reich Gottes. Sie hörten ihn mit ihren Ohren und die wussten sogar noch das Thema. Das Reich Gottes, das war das Thema. Sogar das Thema konnten sich erinnern, gesehen und gehört. Das ist mehr als Fantasie und sogar, das hat er auch noch gesagt, sie haben mit ihnen gefrühstückt. Am See erschien er ihnen, sie haben Fisch gegessen miteinander. Wenn das keine sicheren Zeichen sind. Darauf basiert der Glaube. Darauf basiert die Fleischwerdung, die Inkarnation. Also, dass es möglich wird, dass Gottes Wort Mensch wird. Wie kann das sein, dass Jesus heute noch durch Menschen, die er seinen Leid nennt, wirkt? Erstens, weil er auferstanden ist. Zweitens, weil er mit dem Heiligen Geist tauft. Wir haben eine Taufe mit Wasser erlebt vor einer Woche. Es gibt auch eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Das ist etwas anderes. Und davon lesen wir in den weiteren Versen 5 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Das ist ja im Grunde genommen Pfingsten schon mal. Das weist auf Pfingsten hin, die Taufe mit dem Heiligen Geist. Sie sollen also, damit sie Gottes Wort sind für die Welt, sollen sie die Verheißung des Vaters empfangen. So sagt Jesus hier. Was ist der Inhalt dieser Verheißung? Was hat Gott verheißen? Das ist die Taufe mit dem Heiligen Geist. Und dazu sollen die Jünger erstmal bleiben, wo sie sind, in Jerusalem. Sie sollen nicht gleich loslegen. Ne? Wir kennen den Missionsbefehl, geht hinaus in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie und so weiter. Das sollen sie aber erstmal nicht. Weil wenn sie das jetzt schon gleich machen würden, würden sie es ja in der eigenen Kraft machen. Und dann würde es nach hinten losgehen. Da würden sie mehr Schaden anrichten, als dass sie was Gutes machen würden. Also sollen sie erstmal warten in Jerusalem, nämlich warten auf den Heiligen Geist. Petrus hat es versucht, mit eigenen Mitteln loszulegen. Er hat ein Schwert gezogen und es war ein totales Fiasko. Abwarten. Gott hatte Abraham verheißen, durch dich sollen alle Völker gesegnet werden. Und diese Verheißung geht hier in Erfüllung. Jeder, der glaubt, soll den Heiligen Geist bekommen, soll mit Heiligem Geist getauft werden. Sogar die Heiden, nicht nur die Israeliten, sogar auch die Heiden. Das ist ein absolutes Novum, das hat es nicht gegeben. Es gab im Alten Testament Einzelne, die den Heiligen Geist gehabt haben, wie Mose und die 70 Ältesten, kann man nachlesen. Es sind immer nur Einzelne, Propheten, aber allesamt Israeliten, dass jetzt auch die Heiden den Geist bekommen sollen, das ist neu. Die Taufe vom Johannes dem Täufer, die Taufe mit Wasser, dieses Ritual, das war nur ein Schatten davon. Aber die Wirklichkeit, die Realität, die kommt jetzt. Als er die Menschen taufte, da lehrte Johannes, nach mir kommt einer, der wird euch mit Heiligem Geist taufen. Die Wassertaufe von Johannes und auch alle sonstigen Rituale im Alten Testament sind nur ein Schatten, ein Hinweis darauf. Jetzt ist die Zeit der Schatten endlich vorbei. Jeder, der Christ wird, fängt schon auf der Stufe der Geisttaufe an. Bis dahin war der Geist zwar schon bei den Jüngern, er war mit ihnen, aber er war noch nicht in ihnen, noch nicht im Vollsinn gekommen. Sie waren noch nicht erfüllt von dem Heiligen Geist. Erst wenn die Zeit reif war, dass auch die Nichtjuden den Geist bekommen sollte, da sollte es losgehen. Und jetzt ist es soweit. Der Heilige Geist tauft Juden und Heiden zu einem einzigen, unteilbaren Leib. Das bedeutet für mich, ich habe jederzeit die ungeteilte Aufmerksamkeit von Jesus. Für mich ganz praktisch. Ich kann Jesus ganz haben und er kann mich ganz haben. Das wird deutlich in der Taufe. In der Wassertaufe, die wir erlebt haben. Das ist ein Zeichen dafür. Er sieht mich. Er spricht zu mir. Er hat einen Bezug zu mir. Mit Gott, mit ihm hat Gott mir alles geschenkt. Und dir übrigens auch. Das geht alles nur durch den Heiligen Geist. Die ganze Veränderung der Welt geht nur durch den Heiligen Geist. Ihr werdet Kraft empfangen, sagt Jesus. Was für eine Kraft? Es gibt alle möglichen Kräfte. PS, Kilowatt, es ist die Kraft der Auferstehung. Also ganz etwas anderes, eine andere Kraft als die, die wir kennen. Wir kennen laute Kräfte, Explosionen. Es ist eine stille Kraft. Eher wie ein Löwenzahn, der durch eine Teerdecke durchbricht und wo man sehen kann, boah, dieses zarte Pflänzchen, es setzt sich aber doch gegen diesen massiven Teer durch. Eine unwiderstehliche Kraft, nicht zu stoppen und nicht einzudämmen. Selbst in einem Land wie Nordkorea, wo es ganz streng verboten ist, überhaupt irgendeinen Gott anzubeten, setzt sich Jesus durch. Er wird sich durchsetzen in diesem Land. Iran, gleiches Beispiel. Eine Kraft, die keine Reklame braucht. Eine Kraft, die sogar auf dem Friedhof funktioniert. Hab's erlebt. Eine Kraft, die nicht spaltet oder teilt, sondern heilt und Mauern einreißt und diese Kraft bekommt, wer den Heiligen Geist bekommt. Es ist keine einhämmernde Kraft, wie man es von Propaganda her kennt, sondern ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus, ein Zeugnis. Und zwar ein Zeugnis von ihm, nicht ein Zeugnis von der Gemeinde. Wir müssen nicht viel von uns her machen, wir müssen viel von Jesus her machen. Die Reichweite ist nicht geografisch eingeschränkt, sondern sie ist für die ganze Welt so eine Kraft. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Welt. Die Jünger hatten es immer noch mit Israel. Wann wirst du das Reich in Israel aufrichten? Die waren noch ganz verhaftet im Alten und er setzt sie auf den Pott. Er reißt den Horizont auf. Israel, das ist erst der Anfang. Alle Menschen, alle Zeiten, alle Klassen, alle Altersstufen, alle Rassen. Jesus wirkt durch Menschen, er wirkt durch seinen irdischen Leib, weil er auferstanden ist und weil er sie mit seinem Heiligen Geist tauft. Oh, da waren nochmal die Punkte. und weil er Hoffnung weckt. Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Oh, jetzt sind wir schon beim Donnerstag, Himmelfahrt, hier Andacht. Ich hoffe, ich habe dir nichts weggenommen. Du schüttelst den Kopf, das tröstet mich jetzt. Weil er Hoffnung weckt. Als er dies gesagt hatte, wurde er von ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Die sprachen ihr: Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel fahren sehen. Jesus verschwindet einfach. Was für ein Anblick muss das gewesen sein? Habt ihr euch das schon mal vorgestellt, als ihr das gelesen habt? Was die erlebt haben da, die Männer von Galiläa? Jesus hatte sie ja darauf vorbereitet. Das muss so passieren. Es muss ja Platz geschaffen werden für den Heiligen Geist. Jesus ist nicht ins Weltall verschwunden, wie manche glauben, wie eine Saturn-5-Rakete, sondern er ist in die unsichtbare Welt hinübergegangen zum Vater. Und da ist er jetzt. Weil er gegangen ist, können wir alles von ihm haben. Er macht Platz. Und die Engel erzählen, dass Jesus genau auf dieselbe Art und Weise, wie er zum Vater gegangen ist, auch wiederkommen wird, sichtbar. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und jetzt denkt an die ganze Krankheit der alten Erde, die Gefallenheit, die Vergänglichkeit, das Böse, das an vielen Ecken rüberkommt. Es wird Platz machen für einen neuen Himmel, eine neue Erde. Er macht neue Menschen mit einem neuen Körper. Er weckt Tote auf. Er kommt zum Gericht, um alles in Ordnung zu bringen. Paulus schreibt, die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Auch die Töchter Gottes sind hier mit gemeint. Die ganze Welt sehnt sich danach, auch die Schöpfung. Das ist der rote Faden durch das Buch. Jesus wirkt durch Menschen, durch seinen irdischen Leib, weil er auferstanden ist, weil er seinen Leib mit seinem Geist tränkt, weil er Hoffnung weckt und ein viertes und letztes, weil die Verbindung über das Gebet hergestellt ist. Und jetzt kommt Rogate, betet. Sind wir am Anfang darauf eingenordet worden. Das kommt auch in der Predigt. Verse 12 bis 14, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Ich hatte am Anfang gesagt, es kommen nicht alle Apostel vor in der Apostelgeschichte. Stimmt nicht, hier kommen sie vor, aber das war es dann auch schon. Viel wichtiger ist aber, dass als sie sich zurückzogen nach Jerusalem, da war ja der Geist noch nicht da und da könnte man eine Versammlung anrufen und zu sagen, was machen wir jetzt? Ja, Däumchen drehen, Fernsehen gucken? Nein, sie drehten nicht Däumchen, sondern sie beteten. Beten ist Ultima Ratio, das, was einem bleibt, wenn man nichts mehr tun kann, oder? Jesus war nicht mehr da. Der Heilige Geist war noch nicht da, aber Gebet, das war die Verbindung zu Gott. Lohnt sich beten? Beten lohnt sich allemal. Und ich finde, Apostelgeschichte 1 und 2 sind ein tolles Beispiel dafür, wie Beten sich lohnen kann. Beten ist ein ganz wichtiger Teil des Lebens. Das ist Teil der Strategie, mit der Jesus die Welt berührt und verändert. Und wenn wir die Apostelgeschichte durchlesen, merken wir, an wie vielen wirklich wichtigen Stellen die Leute sich Zeit nehmen, nicht um irgendwelche Strategien zu beraten, sondern zu beten. Wir hatten Gemeindeleitungsklausur die vergangenen 2 Tage. Wir waren nicht da, wir waren irgendwo im Odenwald. Schanach oder wie hieß das? glaube ja, nie zuvor gehört, ein ganz kleiner Ort. Und wir haben viel Zeit uns auch zwischendurch zum Gebet genommen. Es war uns ganz wichtig und wir haben erlebt, wie das Gebet manches klärt unter uns. Es war ganz, ganz wichtig. Das Allerbeste können wir erwarten. Auch den Geist, als Jesus die Jünger das Beten lehrt. Viele von euch wissen, wie er das macht. Er sagt, so sollt ihr beten und dann kommt das Vaterunser. Aber am Schluss, damit ist es noch nicht getan. Da sagt er, oh, Gott ist nicht wie einer von diesen komischen, schlechten Vätern oder von diesen bösen Menschen, die bittet man um was ganz Gutes und die geben einem was Schlechtes dafür, sondern wie ein richtig gütiger Vater. Der gibt auch wirklich nur gute Sachen. Und da sagt er, ist unter euch ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn er ihn um einen Fisch bittet, oder ein Skorpion, wenn er es um ein Ei bittet. Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, man muss sagen, relativ böse seid im Verhältnis zu Gott, sind wir alle böse, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Das Allerbeste, was wir Gott beten können, ist nicht ein Haus oder ist nicht Gesundheit oder ist Geld oder etwas, sondern ist der Heilige Geist. Und genau das gibt er auch. Und im Grunde genommen ist das ganze Vaterunser ein einziges Gebet um den Heiligen Geist. Diese Verheißung liegt da drauf. Beten ist ein wichtiger Teil. Ein ganz, ganz wichtiger Teil des Lebens der Gemeinde. Sie ist mit dem Geist erfüllt. Sie hat den Geist. Manchmal ist die Frage, hat der Geist sie, die Gemeinde? Da müssen wir zweifelnd gucken und kräuseln so ein bisschen die Stirn. Das ist wichtig, dass der Heilige Geist auch uns hat. Dafür nehmen wir uns die Zeit zum Gebet. Dafür nehmen wir uns auch die Zeit zum Lobpreis. Ganz, ganz wichtiger Teil auch im Gottesdienst immer wieder hier. Und wir nehmen das sehr ernst. Jesus verändert die Welt. Er tut das durch Menschen. Menschen, die er durch seinen Geist zu einem Leib gemacht hat. Und dafür gibt es Gemeinde. Und das funktioniert, weil er auferstanden ist, er ist wahrhaftig auferstanden, weil er den Geist gesandt hat, weil er uns eine starke Hoffnung gegeben hat, dass er wiederkommt und weil wir übers Gebet beständig mit ihm verbunden sein können. Amen.